Ja, ein wunderbarer Sonntag und was für ein wunderbarer Tag, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern und darin erleben, wie Jesus uns begegnet. Sei es im Abendmahl, wo wir bewusst uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Ja, wie es im letzten Lied, so wir es gesungen haben, das ist eine unvorstellbar große Liebe, die dieser Gott für uns hat. Wie genial, wie gut. Wir sind ja in einer Predigtreihe im Philipperbrief und deshalb immer mal wieder dieser Wegzeiger hier vorne. Der ist ja auch noch von unserem Paulus-Musical, da geht es ja nächsten Sonntag weiter, da hören wir später noch ein bisschen mehr dazu. Philippi. Paulus war in Kleinasien unterwegs mit einem Team von Menschen und er hatte ein Anliegen, diese gute Nachricht von Jesus, dass er jemand ist, der Menschen freisetzt, der Menschen das gibt, was sie suchen. Ja, der diese Nachricht weitertragen wollte. Und weil Gott ihm den Impuls gab, kam er hinüber in das heutige Griechenland und die erste Stadt, die er besucht hat, das ist Philippi. Und wir beschäftigen uns mit einem Brief, den Paulus an diese Gemeinde dort geschrieben hat. Paulus schrieb diesen Brief aus einer schwierigen Situation heraus. Er schrieb ihn aus dem Gefängnis in Rom. Er war also in der Zentrale des Römischen Reiches, dem Machtzentrum der damaligen Zeit. Und er war dort nicht so ganz freiwillig. Gut, er hatte sich auf den Kaiser berufen, weil er gedacht hat, wie komme ich in der Situation nur irgendwie wieder klar. Und so kam er nach Rom und er war dort im Gefangen. Er war nicht so sehr im Gefängnis, in der Zelle. Er war sozusagen unter Hausarrest, immer angekettet an einen Soldaten. Das war so der Umstand. Aus der Situation heraus schreibt Paulus den Philipperbrief. Und er kämpft auch mit sich und fragt, was kommt denn jetzt so in dieser Situation? Was passiert? Darüber hat Katharina letzten Sonntag gesprochen, auch so dieses innere Ringen. Und er wusste, egal was passiert, ich bin bei diesem Herrn. Und manchmal hätte ich viel lieber Lust, schon jetzt sozusagen in den Himmel zu gehen. Aber am Ende sagt er, es ist trotzdem noch gut, dass ich hier bin, weil ich habe einen Auftrag und es ist gut, wenn ich bei euch bin. Und er hat auch die Zuversicht, dass er irgendwann nochmal freigelassen wird dort aus Rom, was ja dann auch geschichtlich passiert ist. Also in diesem Brief sind wir. Und in dem Text heute Morgen geht es um Glaubenskämpfer. Glaubenskämpfer, ist es nicht ein gefährlicher Titel in unserer Zeit? Da denken wir so an die Glaubenskrieger oder an die Gotteskrieger, vielleicht ist es dann der treffende Ausdruck, die sinnlos fanatischen Unsinn und Unheil anrichten und den Namen Gottes fürchterlich missbrauchen. Deshalb habe ich mich gefragt, ist Glaubenskämpfer überhaupt ein Titel, den man noch verwenden kann? Aber interessant ist mal, wenn wir darüber nachdenken, wenn Paulus vom Kämpfen spricht, dann denkt er nicht so sehr an die irdischen Waffen des Kampfes. Das verstehen Menschen in anderen Religionen immer falsch. Und auch Christen haben das zu Zeiten falsch verstanden. Und immer wieder gibt es Menschen, die sich auch dazu bekennen und es falsch verstehen. Aber sie haben die Bibel und vor allem das Neue Testament und vor allem Jesus nicht verstanden. Deshalb habe ich meinem Titel noch ein bisschen was hinzugefügt, denn darauf baut ja Paulus auf, Glaubenskämpfer und das Vorbild von Jesus. Und wenn wir das zusammenbringen, dann merken wir, dass Jesus nicht mit menschlichen Waffen gekämpft hat. Er hat sich hingegeben bis zum Kreuz. Und das ist in Kapitel 2 des Philipperbriefes dann auch der Text, auf den Paulus so final nochmal zukommt und sagt, liebe Leute, nehmt euch diesen Jesus zum Vorbild, wie er war. Und da merken wir bei diesem Thema Glaubenskämpfer geht es um ein ganz anderes Bild, als was wir zunächst mal im Blick haben. Wenn Paulus von Kämpfen spricht, dann ist es bei ihm so dieser Wettlauf. Also Griechenland, Olympiade, so dieses, die Athleten, die Kämpfer der damaligen Zeit, das ist so sein Bild, das er vor Augen hat. Also viel mehr Menschen, die unterwegs sind zu einem Ziel. Und dabei denkt er auch gar nicht so sehr an Einzelkämpfer, also an Menschen, die so alleine, denen es nur um ihren Sieg geht, sondern er denkt eigentlich daran, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und das ist so der Punkt, wo wir heute Morgen auch in den Text reinkommen. Es geht um gemeinsam. Es geht nicht nur darum, Paulus und ich bin der große Triumphator, schaut mich an, ich mach's genial und Hauptsache ich. Ja, Christen sind gemeinsam unterwegs und sie ringen miteinander für eine gute Sache, dass, wie Gott es im Himmel will, so dass hier auf dieser Erde sichtbar wird. Und das ist schon manchmal ein innerer Kampf, sich dafür immer wieder zu entscheiden, so anders zu leben in dieser Welt. Es geht also heute nicht darum, wer ist der Erste, wer ist der Beste, wer ist am genialsten, sondern es geht darum, dass wir alle miteinander zu diesem Ziel kommen, das Gott für uns hat. Und das Ziel, das Gott für dich hat, ist, dass du Jesus Christus kennenlernst, dass du ihm folgst und dass du mit ihm unterwegs bist. Das ist das Herzensanliegen, das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht und die ist Paulus wichtig. Also es geht um eine ganz andere Art von Kämpfen, als wir es in den Wettkämpfen so immer wieder erleben. Wettkämpfe, Sportkämpfe gibt es ja unterschiedlichster Art. Am Wochenende, da wird in Berlin um ganz verschiedenen Disziplinen gerungen. Und da geht es ja immer darum, wer ist der Beste, wer ist der Erste, wer ist am schnellsten. Ich war mit meinen Söhnen am Hockenheimring, Formel 1. Nicht, weil das jetzt meine allerletzte Leidenschaft wäre, aber einer meiner Söhne, er ist ganz und gar hingegeben und schaut alles an, ja, egal zu welcher Uhrzeit, Qualifying, Rennen, er schaut alles an. Ich sage, weil dir das so wichtig ist, gehe ich mit dir und wer immer mitkommen will, einmal zum Hockenheimring. Und da waren wir beim letzten Rennen, wer das geschaut hat, es war ein total interessantes Rennen. Vom 20. auf den 2. Platz ist Vettel gefahren und das war natürlich Wahnsinn. Aber worum geht's da? Da geht's ja nur darum, natürlich gehört da ein ganz großes Team dazu, aber da geht's ja darum, dass einer gewinnt. Da würde es nicht ja sagen, ach, heute bin ich ganz vorne, ist nicht so dramatisch, ich ordne mich mal weiter hinten ein, ich gebe dir heute den Vortritt. Nee, da gibt jeder alles, dass er vorne ist. Und wir waren so in der Zuschauerecke, da waren viel Mercedes, das Gegenteil, keine Mercedes-Fans, sondern Ferrari-Fans. Die haben also immer gejubelt, wenn der nach vorne kam. Und sobald bei Mercedes etwas schief ging, und das war letzten Sonntag öfters der Fall, dann haben die nicht gesagt, oh schade, dass die jetzt da nicht mehr so ganz klarkommen. Die haben immer gejubelt und sich gefreut. Ich habe gedacht, ja, das ist ja mal ein Wettkampf da. Und da merken wir, im Grunde ist das ein bisschen das Problem der Philipper. Das werden wir gleich noch ein bisschen so sehen. So nicht so sehr das Miteinander, sondern Hauptsache ich. Und wo du bleibst, ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Wir waren die Woche auf einer kleinen Mobbetour. 4 Männer. Aber da ging es nicht darum, wer der Schnellste, der Beste und vorne dran ist. Wir sind im Team gefahren. Einmal ist der vorne weggefahren, weil der wusste, wo es lang ging. Dann fuhr der andere mal vorne weg. Und immer schön hintereinander. Wir haben uns nie einander überholt, so nach dem Motto, du, ich komme noch ein bisschen schneller um die Kurve wie du oder ich habe da noch mehr Mut, wie du hast. Es ging um ein Miteinander. Und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich das, was Gott sich wünscht. Da waren Leute dabei, die hatten ein bisschen mehr PS unter dem Hintern wie die anderen. Ja, aber miteinander war das Wichtigste, das war das Entscheidendste. Gemeinsam starten und miteinander ankommen. Und das ist, was Paulus hier so auf dem Herzen hat. Aber trotzdem fordert so ein Wettkampf Einsatz. Also ihr werdet es ja nicht glauben, wenn ihr einen Tag Motorrad fahrt, 400 Kilometer, ihr fällt am Abend tot ins Bett. Also wenn ihr natürlich Grad fahrt, ja, das ist auch anstrengend. Aber wenn ihr wirklich einen Pass nach dem anderen fahrt, macht es mal mit 250 Kilo und entsprechend PS, da bist du am Abend wirklich fertig. Und so ist es auch geistlich. Ja, das ist nicht immer nur Spaziergang, das ist schon manchmal auch echter Kampf. Und darum geht es Paulus an dieser Stelle. Er sagt, es braucht Einsatz für Gottes Sache da zu sein, braucht Bereitschaft, braucht Ausdauer, braucht Durchhaltevermögen, braucht die richtige Ausrüstung. Und darum geht's heute in dem Text, den wir miteinander anschauen. Für was entscheide ich mich? Gebe ich schnell klein bei, wenn irgendwas mich reizt, wo ich eigentlich merke, dem sollte ich jetzt keinen Raum geben? Oder kämpfe ich? Entscheide ich mich für das, was Gott jetzt gerade von mir möchte? Ja, das kostet Energie, das ist nicht einfach nur bequem. Paulus hat in dem Brief an die Philipper bislang erzählt, wie es ihm erging, wie er das alles gemeistert hat. Dort im Gefängnis, dass er gesagt hat, ich habe mich da nicht unterkriegen lassen, ich habe von Jesus erzählt, da haben die anderen plötzlich wieder neuen Mut bekommen, dasselbe zu machen. Und was immer da auch passiert ist, es hat alles immer zum Vorteil gewirkt. Mit anderen Worten, Paulus sagt, liebe Leute, in der Situation, ich habe wirklich gezeigt, was es heißt, für Jesus einzustehen. Und jetzt wäre ja so, weil wir sagen, oh Paulus, du bist so genial, so großartig, aber wer bin denn ich, Paulus, da komme ich ja nie ran. Und genau da setzt jetzt der Text ein, weil er sagt, also bislang habe ich euch mal gezeigt, wie denn das so sein kann im Glauben. Aber jetzt geht's um euch, liebe Leute. Mit anderen Worten, Paulus richtet den Scheinwerfer jetzt auf uns. Und du sagst, oh Paulus, du bist so weit weg, da komme ich nie hin. Und genau dem widerspricht er. Er sagt, ihr lieben Philipper, ihr habt genau denselben Herrn Jesus Christus. Ihr habt dasselbe Evangelium wie ich. Ihr habt denselben Geist, den ich habe. Liebe Leute, sagt nicht, Paulus, das erreichen wir nie. Sondern er fordert sie heraus und sagt, es geht jetzt um euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so im Fokus seid. So ist ja immer schön, so schauen wir mal den anderen an, wie der das macht. Ja, so war es bislang. Sie konnten anschauen, wie Paulus das gemacht hat. Aber jetzt sagt er so, jetzt seid ihr mal im Fokus. Es geht um euch. Mit anderen Worten, heute Morgen bist du im Spotlicht, bist du im Fokus. Das ist, was Paulus macht. Jetzt sagt dann, ja, jetzt wollen wir mal wenigstens mal den Text lesen. Da habt ihr völlig recht. Den lesen wir jetzt mal. Zumindest mal drei Verse. Es geht dann weiter in Kapitel 2, aber wir lesen mal die vier Verse aus Philipper Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wieder sehe, oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind, für euch dagegen ein Zeichen, dass sie gerettet sind, und zwar dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Soweit also mal dieser Text. Und Paulus geht es darum, dass sie genauso unterwegs sind, wie er unterwegs ist. Und deshalb die Frage, bist du bereit, dich so mal in den Fokus nehmen zu lassen heute Morgen? Der Text ist ja sehr stark im Imperativ gesetzt. Also er ist herausfordernd, befehlend, vielleicht jetzt nicht, aber auffordernd. Er fordert sie wirklich heraus. Also heute Morgen werden wir herausgefordert. Nicht nur Zuschauer zu sein, sondern mit Paulus unterwegs zu sein, zu sagen, ja Paulus, so wie du, so wir auch. Warum? Weil wir denselben Herrn kennen, weil wir dieselbe gute Nachricht erfahren haben, weil in uns derselbe Geist lebt, der dich befähigt hat, das zu tun. Das ist im Grunde zusammenfassend das, was er ihnen nahe bringen will. Und das Erste, was uns auffällt, ist, dass er eigentlich ein Bild gebraucht, das von Bürgern spricht. Er vergleicht es mit den römischen Bürgern und sagt, aber ihr seid andere Bürger, ihr seid Himmelsbürger. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Das Wort, das hier in dem Wandeln drinsteckt, ist seid Bürger, seid Menschen, die dieser Gemeinschaft entsprechend leben. Und für die Philipper war das ja ganz interessant, weil Philippi war ja weit weg von Rom. Aber Philippi war Klein-Rom. Also Rom in Miniaturform. Und die Philipper, die waren stolz darauf, eine Kolonie von Rom zu sein, römische Bürger zu sein. Das trugen sie mit enormem Stolz, obwohl sie ganz weit weg waren von Rom. Und Paulus nimmt genau dieses Bild und sagt, ihr lieben Leute, ihr seid noch ein bisschen weg vom Himmel. Ihr seid noch nicht dort. Aber jetzt ist es das Herausfordernde, dass ihr kleine Himmel auf Erden seid. Das ist genau das Bild, das er verwendet. Also ein Bild, das die Menschen damals leicht verstehen konnten, weil sie in der Situation waren, ja, wir sind Teil von Rom, auch wenn wir weit weg sind. Und er wollte, dass genau dieselbe Zuversicht, genau dieselbe Begeisterung sie erfüllt, wenn sie an Jesus denken, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt schon mit diesem Jesus unterwegs und wir sind Bürger des Himmels. Ein Gedanke, der sich ja wirklich durchzieht, Kapitel 3, Vers 20, sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Genauso wie die Philipper eben dieses Bürgerrecht hatten von Rom aus. Nein, jetzt haben wir noch ein viel größeres. Und die Herausforderung, als solche Bürger des Himmels zu leben. Und Himmelsbürger leben anders. Wandelt nur würdig des Evangeliums von Christi. Oder wie wir es gelesen haben in der Übersetzung, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wieder sehe oder nur von euch höre. Die Aussage beinhaltet also so diese Betonung zuallererst vor allem anderen. Es geht um eine Sache, sagt er. Lebt so, wie es der Botschaft von Jesus Christus entspricht, wie es zu dem passt, dass ihr Himmelsbürger seid. Verhaltet euch also wie solche Menschen. Und Staatsbürgerschaft ist ja etwas Schönes, oder? Ich hoffe mal, dass ihr, welche Nationalität ihr immer auch habt, dass ihr ein Stück auch froh seid und sagt, schön, dass ich zu dieser Nationalität gehöre. Die Deutschen haben da ein bisschen Schwierigkeiten mit ihrer Vergangenheit. Aber es darf etwas Gesundes sein, dass wir in diesem Land leben. Wir waren unter anderem in der Schweiz in dieser Woche, waren auf einer kleinen Hütte gewesen und es war kurz vor dem Nationalfeiertag der Schweizer am 1. August. Und die liebe Dame, der die Hütte da gehörte, die hat gesagt, bei uns macht man das so. Oder bei uns sagt man dazu so. Sie hat nicht versucht jetzt, ah ja, das sind jetzt Deutsche, jetzt müssen wir uns mal so verhalten, dass die sich da wohlfühlen. Er hat gesagt, nein, bei uns macht man das so. Und wir sagen dazu so. Und das fand ich interessant, so zu sagen, ja, das ist unsere Identität, das ist unsere Nationalität. Und das ist eigentlich so der Gedanke des Paulus, dass er sagt, hey, liebe Leute, lebt sozusagen die himmlische Identität. Sagt nicht, oh, nee, jetzt nicht, jetzt wir sind ja manchmal so, ne? Wir passen uns ja ganz schnell den anderen an. Und manchmal ist es ja auch gut, aber Christen sind herausgefordert, da wo sie leben, so zu leben, wie es dem entspricht, an den sie glauben, nämlich an Jesus Christus. Und deshalb so eine gesunde Identität zu haben, dazu stehen wir. Und als Bürger des Himmels leben wir ganz klar auch anders. Wandelt würdig des Evangeliums, lebt so, wie es dieser Botschaft entspricht. In meinen Kopf kam dazu ein altes Kirchenlied. Ein Kirchenlied, das Gerhard Terstegen im 18. Jahrhundert mal so formuliert hat, ich bete an die Macht der Liebe, und da heißt es an einer Stelle, im Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Also in allem, was wir sagen, in allem, was wir denken, in allem, was wir tun, in unserem ganzen Sein, soll immer Jesus zu lesen sein. Und das spricht eigentlich dem, was Paulus hier sagt. Und dann sagt er, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin. Das fand ich ja auch einen interessanten Gedanken. So nach dem Motto, when the cat is away, the mice play. Das sagen die Engländer, ne? Also wenn die Katze nicht da ist, dann haben die Mäuse, geht es ihnen gut. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir da, aber es geht eigentlich um diesen Gedanken, wann verhalten wir uns entsprechend dem, was richtig ist. Nur wenn andere uns sehen. Oder Paulus sagt, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Also sprich, unser Leben sollte durchgängig authentisch von dem geprägt sein. Und jetzt fragen wir uns ja, wie gelingt denn das jetzt eigentlich? Und darauf geht er noch ein Stück ein jetzt, in seinen nächsten Gedanken. Das Erste, was er sagt, ist, seid standhaft durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr letzten Sonntag da wart und euch an die Predigt erinnert, dann wisst ihr, dass Paulus da auch gesagt hat, das alles geschieht in dem Geist. Ja? Er vertraut auf den Heiligen Geist, auf diesen Tröster, und er nimmt sozusagen die Parallele und sagt, ihr lieben Leute, diese Standfestigkeit, also dieses in eurer Identität zu leben, mutig zu sein in eurem Alltag, das schafft ihr nicht alleine, sondern ihr braucht dazu Jesus. Und Jesus lebt und wirkt in uns durch den Heiligen Geist. Wenn wir neue Menschen sind, wiedergeboren, dann ist Gottes Geist in uns an der Arbeit. Und standhaft sein können wir nur durch den Heiligen Geist. Und so sagt er, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an diese Botschaft. Also er sagt, ihr könnt es nur tun im Geist. Und das sagt er nicht so, seid in einem Geist. Also da geht es gar nicht um das Thema Einheit, das kommt nachher, sondern es geht wirklich um den Heiligen Geist. Er weiß, dass dieses Fest-Zusammenstehen, dieses Feststehen nicht in ihrer eigenen Kraft gelingt. Und wo immer wir Christsein alleine versuchen, ohne Gott und ohne seinen Heiligen Geist, dann wird es echt ein Krampf. Und ein Krampfkampf. Paulus weiß aus seinem eigenen Leben um diese enorme Dynamik, um diese Dynamis, um diese Kraft Gottes in seinem Leben. Und alles, was er ihnen davor geschrieben hat, das weiß er sehr genau, das ist nichts, wo er sagt, oh, schaut mal, wie gut ich bin und ich bin genial. Nee, er weiß, das hat alles mit dem zu tun, der sein Leben verändert hat, mit Jesus und seinem Heiligen Geist. Und er möchte so sehr, dass die Philipper genauso an dieser Quelle, an dieser Kraftquelle dran sind. Und der Heilige Geist, der wirkt es, der schenkt es. Und es ist ja so, dieses in das Bild hinein verwandelt zu werden, das Gott ja auch für uns hat. Und das ist an dieser Stelle so, dieser Eindruck von Jesus, der gelingt durch den Heiligen Geist. Es geht gar nicht so sehr um einen Ausdruck. Es geht gar nicht nur darum, dass jetzt Gott einfach mal sagt, jetzt präge ich dich mal und dann ist das für ein für alle Mal passiert. Es ist etwas, für mich ist Beziehung mit Jesus und seinem Heiligen Geist eher etwas, was immer wieder Eindruck hinterlässt, aber beständig. Das ist, wie man sagt ja so gerne, je älter ein Ehepaar ist, je länger sie zusammen sind, je mehr gleichen sie einander. Ist das wahr? Man sagt das immer mal wieder. Und ich glaube schon, dass man so das eine oder andere bei aller Eigenständigkeit vom anderen doch übernimmt. Und ich glaube, es ist was Wahres dran, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir nah an ihm dran sind. Das ist nicht so, jetzt einmal präge ich dich und dann ist es fertig. Es ist eher ein weiches Formen durch den Heiligen Geist, das da
geschieht. Es geht immer wieder um die innere Erinnerung, was Gott vorhat. Ja, und dann, also das eine ist, liebe Leute, standfest könnt ihr nicht aus euch selber sein. Also in eurer Identität als Christen zu leben, versucht es nicht in eigener Kraft, sondern erlebt es in der Kraft seines Geistes, in der Nähe Gottes, weil Jesus ist nah bei uns durch den Heiligen Geist. Der zweite Gedanke, der ihm wichtig ist, ist, versucht es nicht alleine. Seid nicht Einzelkämpfer, sondern seid miteinander unterwegs. Ja, gemeinsam sind wir stark. Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Der Heilige Geist, der verbindet uns auch miteinander. Er befreit uns von einem Einzelkämpfertum, von so alleine und geht nur um mich, sondern er verbindet uns miteinander. Und gemeinsam ist so viel mehr möglich. Ich denke nur, als wir jetzt in der ersten Juliwoche die Ferienwoche hatten, da waren ganz viele Menschen beteiligt. Und warum ist diese Woche genial gewesen? Weil viele miteinander unterwegs waren, weil viele sich eingebracht haben. Gemeinsam können wir Großartiges erreichen. Und Christsein ist nicht solo, das ist Paulus wichtig, sondern er sagt, haltet nicht nur fest zusammen, sondern kämpft gemeinsam. Nehmt euch als solche wahr, die miteinander unterwegs sind. Und in Kapitel 2 führt er diesen Gedanken dann fort. Er sagt da zum Beispiel, er stellt zunächst mal Fragen. Ermutigt ihr euch gegenseitig, fragt er sie. Ist ja schön, dass er sie fragt. Er fragt, ermutigt ihr einander, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in der Liebe? Fragt er sie. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Und dann sagt er, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wenn wir dann weiterlesen, könnt ihr gerne zu Hause tun, dann kommt, wie Jesus war, dass er eigentlich alles hatte im Himmel, aber alles zurückgelassen hat, damit wir Menschen Heil und Rettung finden. Und da merken wir, Paulus, ist es so wichtig, dass die Leute in Verbindung, in Beziehung, im Miteinander unterwegs sind. Und Einheit gelingt dann, wenn wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Und das ist, was er sagt, nehmt euch selbst nicht so wichtig, sondern der andere ist wichtig. Jede Gruppe, die viel erreichen will, sie tut es gemeinsam. Und frag dich, wo ist vielleicht neu so diese Frage, wo ich alleine unterwegs bin, wo solltest du dich enger mit Menschen, mit einem anderen Menschen verbinden? Wo solltest du, genauso wie Paulus diese Fragen stellt, vielleicht mal jemand ermutigen? Wo solltest du jemand trösten? Wo solltest du dich mit dem anderen geistlich, im Heiligen Geist verbinden? Wo ist es von dir gefragt, dass du Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigst? Und da merken wir so, unterwegs zu sein mit Jesus gelingt nicht alleine. Es gelingt im Miteinander. Und es gelingt nicht nur da, dass wir hier so schön hintereinander sitzen und nach vorne nur zuhören, sondern es gelingt, indem wir miteinander in Austausch, in Gespräch, in Interaktion kommen. Ob das in Kleingruppen ist, im Hauskreis oder im Anschluss oder uns sonst treffen, dass wir merken, ich brauche Beziehung, ich brauche den anderen, der meinen Glauben stärkt. Wie Bonhoeffer es gesagt hat, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Das heißt, ich brauche immer mal wieder die Ermutigung des anderen, der mir zeigt, wer Christus in mir ist und was er in mir bewegen und tun kann. Paulus sagt, so zu leben, wie es dieser wie es als Himmelsbürger gilt, das schaffen wir nur im Miteinander. Und dann zum Schluss sagt er, lasst euch nicht einschüchtern. Ja, jetzt sind wir wieder in der Situation, Philippi, Klein-Rom und Kaiser, wir haben das ja schon erlebt, dass Paulus in Rom mutig war, obwohl das schwierig war. Er hat gesagt, ich habe trotzdem von Jesus geredet. Und weil ich von Jesus geredet hatte in Rom, also in dem Machtzentrum des Kaisers, haben plötzlich die anderen in der römischen Gemeinde auch wieder Mut bekommen, von Jesus zu erzählen. Und in Philippi war es ja, wer die Geschichte vom Anfang an nochmal nachlesen will, Apostelgeschichte 16, der weiß, dass das gar nicht so einfach war. Paulus kam nach Philippi und am nächsten Tag oder noch am selben Tag war er dann im Gefängnis. Ne? Und so fing das Ganze ja dort an, so die Gemeinde. Und das hat sich fort durchgezogen. Es war immer wieder schwierig. Weil im Römischen Reich, da gab es einen Kyrios, einen Herrn. Und das war der Kaiser. Aber die Christen hatten jetzt einen eigenen Kyrios. Sie glaubten an Jesus Christus als ihrem Herrn. Und das war schwierig. Das war nicht immer nur einfach, sondern das war herausfordernd. Und deshalb sagt er, ihr lieben Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Und so die Frage, die wir so mal mitnehmen können, wo lasse ich mich einschüchtern? Das muss ja gar nicht mal in Worte passieren. Das passiert manchmal nur, weil du denkst, das Umfeld ist so stark, da kann ich ja gar nicht vom Glauben reden. Dann sind wir eingeschüchtert. Und wir erleben ja jetzt ja wenige von uns so wirklich handfeste Verfolgung. Aber trotzdem, denke ich, ist der Gedanke für uns ja auch herausfordernd, wo lassen wir uns manchmal einschüchtern? Wo sind wir so schüchtern, dass wir nicht zu der Identität stehen, die wir vom Himmel her haben und die Gott sich eigentlich für alle Menschen wünscht, weil er weiß, dass nur darin eigentlich Heil für diese Welt und Frieden und Errettung und Erlösung liegt. Lasst dich nicht einschüchtern. Lasst euch von euren Feinden, sagt er, nicht einschüchtern. Jetzt haben wir vielleicht nicht Feinde. Ist ja auch schön, wenn wir keine Feinde haben. Die muss man sich ja auch nicht unnötig machen. Aber wir leben in einer Welt, wo der Glaube an Jesus Christus nicht immer nur mit Hurra beantwortet wird. Und die Gefahr ist ganz schnell, dass wir sagen, na, dann bin ich lieber still. Und da fordert Paulus uns heraus, wenn es Widerstände gibt. Es geht um Loyalität zu diesem Jesus und dazu sagt er eigentlich um jeden Preis. Er war bereit dafür zu leiden und er sagt, eigentlich solltet ihr genauso dafür auch bereit sein. Wo lassen wir uns einschüchtern? Wo sind wir mutlos? Wo manchmal vielleicht auch resigniert? Und da sagt Paulus, lebe doch du deine Identität, deinen Glauben mutig. Sei ein Bürger des Himmels, da, wo du bist. Das ist eigentlich sein Anliegen. So wie die Philipper stolz waren, dass sie zu diesem Rom gehören, so sagt er, so sollt ihr stolz sein, dass ihr zu Jesus gehört. Ja, wo lassen wir uns einschüchtern? Was könnte für dich das in dieser Woche bedeuten, dich eben nicht einschüchtern zu lassen? Wo willst, wo kannst du über Jesus reden? Bete darüber. Verbinde dich mit anderen Christen, die dir Mut machen. Vertraue auf den Heiligen Geist. All diese Gedanken, die Paulus ja hier verwendet. Ja, wir sind also von diesem Text herausgefordert, nicht nur Paulus zu bewundern, sondern Paulus sagt, ihr lieben Leute, macht's wie ich. Nicht in meiner eigenen Kraft, aber seid solche Nachfolger des Evangeliums. Und das fordert uns als Christen heraus. Aber die erste, größte Herausforderung ist ja die, zu sagen und sich dafür zu entscheiden, ein Himmelsbürger zu sein. Und du sagst, kann man schon Himmelsbürger sein? Also ist denn das möglich? Ja, denk doch mal, bei den Philippern war es möglich, dass die Römer waren, obwohl die ganz weit weg von Rom waren. weil sie dieses Recht anerkannt bekommen haben. Und genauso sagt es die Bibel. Johannes Kapitel 1 sagt Johannes, wie viele Jesus aufnehmen, die an ihn glauben, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Also der Glaube an Jesus Christus, der allein macht uns zu Bürgern des Himmels. Der macht uns zu Menschen, die wissen dürfen, ja, ich gehöre da dazu, zu dieser Familie Gottes. Und die größte Einladung, die Gott uns macht, ist diese Einladung, ja zu sagen zu seinem Angebot, dass Jesus am Kreuz alles für uns getan hat, wie wir es im Abendmahl heute Morgen gefeiert haben. Dass er für unsere Schuld, für all unsere Übertretungen, für alles, was in unserem Leben völlig daneben ging, gesagt hat, ich habe am Kreuz dafür mein Leben gelassen, dass du diese Last nicht mit dir herumtragen musst. Du bist eingeladen. Du darfst Bürger des Himmels sein, wenn du an mich glaubst. Wir wollen miteinander gleich ein Lied nochmal singen. Du bist der Höchste, o Herr. Und dieses Lied ist auf der einen Seite ein Bekenntnis für uns, die wir Jesus kennen. Ja, Jesus, es geht um dich. Ich will in meinem Alltag mich ganz und gar so mutig, wie Paulus es getan hat, zu dir stellen. Aber auch du kannst für dich heute Morgen bekennen, Jesus, du sollst für mich der Höchste sein. Du sollst für mich wirklich der Allererste sein. Und das heißt, dass wir ganz einfach Ja sagen zu Jesus. Katharina hatte so den Eindruck, dass auch Menschen in unserer Mitte oder ein Mensch in unserer Mitte ist, der so diese Entscheidung treffen sollte. Und ich möchte uns einladen, während wir uns so innerlich einfach nochmal sammeln vor Gott und dann gleich auch dieses Lied singen, dass wir so in einen Moment der inneren Stille kommen. Schließ einfach mal deine Augen. Schließ mal deine Augen vor. Nimm wahr, dass Gott da ist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, so dieses Ja zu Jesus gesagt hast, dann nimm es heute Morgen für dich nochmal so ganz an. Ja, ich darf ein Bürger des Himmels sein. Jesus hat mir dieses Recht erworben. Und es ist ein Geschenk. Aber auch in diesem Recht möchte ich leben als ein Bürger des Himmels. Das ist ja Paulus' Ermutigung dann. Und wenn du jetzt heute Morgen sagst, ich habe da noch gar keine Gewissheit. Ich habe mein Leben noch nicht diesem Jesus Christus anvertraut. Dann darfst du heute Morgen einen ersten Schritt tun und einfach Ja sagen. Mit diesem Ja sagen sagst du, Jesus, vergib du mir meine Schuld und Sünde, nimm du mich an und sei du Herr meines Lebens. Und danke, dass ich dein Kind sein darf. Und wer so zu Jesus kommt, der darf wissen, dass Jesus ihn annimmt und dass er ihn zu einem Bürger des Himmels macht. Dass er Kind Gottes ist, Kind dieses allmächtigen Gottes, dieses Schöpfers Himmels und der Erde. Und während wir so im Gebet sind, möchte ich die Frage stellen, ist heute Morgen jemand hier, der diese erste Entscheidung für Jesus treffen möchte? Er sagt heute, Jesus, ich will dich annehmen als meinen Herrn, ich will dir folgen, vergib mir meine Schuld und Sünde. Danke, dass du mich annimmst, dass ich Kind Gottes sein darf. Ist jemand da, der das sagen will, darf er die Hand heben? Ich sehe es und vor allem Gott sieht es. Und er antwortet, indem er Ja zu dir sagt und dich annimmt. Ist jemand da, der das heute Morgen sagen möchte? Ja Gott, du kennst uns und du liebst uns. Und du ermutigst uns, dass wir ganz nah bei dir sind. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Und wir wollen miteinander einfach nochmal bekennen, du bist der Höchste. Und Herr, wenn wir dich sehen als den, der über allem erhaben und erhoben ist, warum sind wir dann manchmal so eingeschüchtert, so zurückhaltend? Warum leben wir da nicht mehr in dieser Kraft, die du durch deinen Geist gibst, in diesem Miteinander, zu dem du uns berufen hast? Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche gute Erfahrungen machen lässt, dass wir entdecken, ja, nicht nur ein Paulus ist ein großer Mann Gottes, sondern ich darf in meiner Situation Frau, Mann Gottes sein, weil dein Evangelium in mir lebt, weil die Kraft deines Geistes in mir wirksam ist und weil du mich verbunden hast mit vielen anderen, die mit dir unterwegs sind. Jesus, du bist der Höchste.
Halleluja.